Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Jan Stranghöner.
Dann drücke ich auf Start und sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Nach einer kurzen Sendepause im Februar sind wir wieder live auf Sendung. Es ist viel passiert, ein, glaube ich, für alle sehr dynamischer Start ins Jahr mit einer aktuellen Lage, bei der jeder auch natürlich sich Gedanken macht, wie es in den nächsten Wochen und Monaten so weitergehen wird. An dieser Stelle werden wir uns einem Thema widmen, das euch Inspiration und Motivation gibt, euch auf ein bestimmtes Thema zu fokussieren. Denn unser Titel der Folge heute lautet Voller Fokus auf Creative, Update aus dem Kampagnenmanagement. So holt ihr mehr aus euren Funnels heraus. Und wir haben einen Gast, auf den ich sehr stolz bin. Ich bin sehr froh, dass sie heute da ist. Wir haben zu Gast die liebe Ann-Kathrin Edelhoff. Grüß dich, Ann-Kathrin.
Hi, Jan. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ich freue mich.
Das ist dein allererster Podcast.
Ja.
Kann ich mir kaum vorstellen. Krass. Die liebe Ann-Kathrin hat eine Historie, eine Vergangenheit auf Plattformseite, hat bei Facebook in Dublin gearbeitet im Agency-Team und ist nunmehr seit mehr als einem Jahr Gründerin der Agentur Strive und unterstützt Kundenprojekte. Also erst bei Facebook gearbeitet, jetzt selber im Markt unterwegs. Wie krass ist der Unterschied, Ann-Kathrin?
Ja, genau. Also du sagst es, erst auf Plattformseite bei ehemals Facebook, jetzt Meta gearbeitet. Dann habe ich vor ungefähr einem Jahr meine Performance-Agentur Strive gegründet, mit der ich Kunden im Bereich Social Media natürlich betreue. Das heißt, alles rund um Kampagnenmanagement, Strategie und auch Creatives. Der Unterschied ist da. Beide Seiten sind super spannend aus meiner Sicht. Bei Facebook oder Meta hatte ich natürlich eine sehr, sehr hohe Flughöhe und es war einfach extrem spannend, auch so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ne? Wie entsteht eigentlich alles? Wie entstehen die Features, Policies? Was steckt hinter dem Algorithmus? Also einfach so ein bisschen einen Hintergrund zu bekommen, was steckt eigentlich hinter so einer riesigen Plattform. Und jetzt auf Agenturseite ist man natürlich viel näher an der Praxis auch, viel näher am Kunden, viel näher am Markt, was natürlich so die ein oder andere Hürde dann bei den ein oder anderen Bugs auch auf sich birgt, was man da früher vielleicht nicht ganz so gesehen hat. Aber es ist auf jeden Fall beides spannend und ich bin froh, die Entscheidung getroffen zu haben.
Spannend, vor allem, weil du ja jetzt einfach dann auch im Maschinenraum an den Kampagnen werkelst und einmal so einen kompletten Perspektivwechsel hast, beide Seiten kennst. Was natürlich auch immer spannend ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich jetzt noch nicht kennen. Du hast auf Konferenzen schon gesprochen, du bist irgendwie sehr umtriebig auch in dem Bereich. Es ist dein erster Podcast, wie wir eben schon gesagt haben. Führ uns mal mit, was hast du so für Kunden, aus welchen Bereichen kommen die Kunden, damit wir so eine Vorstellung haben, mit was für Geschäftsmodellen und Herausforderungen du dich auch auf Kundenseite tagtäglich so rumschlägst.
Ja, genau. Wir sind jetzt tatsächlich ja schon zwei. Wir haben Anfang des Monats Zuwachs im Team bekommen, worauf ich mega stolz bin und mich voll freue. Genau. Also es wächst und gedeiht. Und du hast gefragt nach den Kunden. Also wir haben uns tatsächlich ganz bewusst auf E-Commerce-Brands fokussiert und betreuen auch einige Kunden im Bereich App-Install, also App-Kunden, wie zum Beispiel die Social-Media-App Jodel und genau, ansonsten eben sehr, sehr viele E-Commerce-Brands, da gehört zum Beispiel Beedrop dazu, das ist für die, die es noch nicht gehört haben, eine Marke für Bienen-Superfoods, so Propolis, Gelee, Royal, die haben auch neulich Funding von Judith Williams bekommen, das heißt auch ein Aufstreben der Sterne und macht mega Spaß, mit denen zu zu arbeiten. Und ja, genau, haben aber auch sonst ganz viele Kunden so im Bereich Kosmetik, Fashion, Schmuck, Accessories, Rucksäcke und was man eben sonst noch alles so im E-Commerce vertreibt.
Der bunte D2C-Strauß.
Ganz genau.
Ja, stark. Du hast auf Plattformseite natürlich auch immer als allererstes dann mitbekommen, wenn es um das Thema Veränderung geht. Jetzt betreust du Kunden und Projekte, bei denen du auch sicherlich Veränderungen spürst, die auf Basis von unterschiedlichen Entwicklungen zustande gekommen sind. Die Veränderungen, die man jetzt in den letzten Monaten merkt, sind prägnant. Wir wissen alle um die Themen, die uns alle umtreiben, das Thema iOS, Signal Loss und unterschiedliche Veränderungen, die unsere tägliche Arbeit beeinflussen. Eine ganz aktuelle Entwicklung, die ihr, wenn ihr jetzt zuhört, vermutlich schon in euren Ads oder in euren Ad-Accounts gesehen habt, ist die Entwicklung, dass zum 17.03. Der Wegfall von vielen Interessenstargeting-Optionen im Ads Manager wegfällt. Das heißt, Meta führt hier eine stärkere Konsolidierung des detaillierten Targetings ein. Eine weitere, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert, aber uns erreichen natürlich auch immer wieder Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern. Unter anderem halt, wie erreiche ich denn weiterhin die richtigen Nutzer, ohne dass ich selber das Targeting anwenden kann? Weil, Ann-Kathrin, unsere Folge ist ja das Thema Kampagnenmanagement und Aufbau von Funnel. Wenn ich jetzt gar nicht mehr selber bestimmen kann oder nicht mehr so detailliert, welche Nutzer ich entsprechend spezifisch erreichen möchte, wie kann ich denn dann selber noch Eingriff nehmen, um die vermeintlichen Streuverluste so zu minimieren, dass meine Kohle da wirklich effizient eingesetzt ist, wo ich es gerade auch ausgebe?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und werde ich tatsächlich auch sehr oft von Kunden gefragt. Fangen wir noch ein bisschen weiter vorne an. Also wie du ja auch schon gesagt hast, Targeting wird einfach immer stärker eingeschränkt. Ich habe das Gefühl, Meta hätte eigentlich am liebsten so einen Knopf, auf den man drücken kann, dass die Kampagnen live geschalten werden. Wäre natürlich doof, dann hätten wir alle keinen Job mehr. Von dem her ist ganz gut, dass es noch nicht so ist. Also wir sind noch nicht ganz da, aber natürlich, je besser der Algorithmus wird, desto stärker wird natürlich auch die Automatisierung und desto stärker geht eben Meta in Richtung Broad. Du hast es auch schon gesagt, es war jetzt nicht das erste Mal, dass eben Interessen eingeschränkt worden sind und ist sicherlich auch nicht das letzte Mal. Nichtsdestotrotz gibt es das Interessentargeting ja noch. Und deswegen wäre auch tatsächlich weiterhin meine Empfehlung oder ist tatsächlich auch weiterhin die Empfehlung, so ein Mix aus Lookalike-Targeting, Interessentargeting, Open-Targeting natürlich im Top-Funnel weiterhin zu nutzen. Ne? Also die Interessentargetings, die noch da sind, die auch tatsächlich auszunutzen und eben auch unterschiedliche Interessen anzutesten weiterhin, aber eben nicht mehr, und das ist ja eigentlich auch schon seit irgendwie 1,5 Jahren oder schon noch länger super wichtig, dass man eben auf Broad geht und nicht mehr so ganz granular Interessennischen abtestet, so wie das eben früher mal war, wo man dann wirklich so diese eine Interessennische gefunden hat und die hat dann richtig krass performt. Das wird einfach in Zukunft nicht mehr der Fall sein und da sollte man auch wirklich davon absehen, das jetzt immer noch zu machen, damit 8 unterschiedlichen Ad-Sets in einer Kampagne oder so.
Genau. Die alle durch die Lernphase müssen.
Genau, die alle durch die Lernphase müssen und keiner kommt mehr raus. Von hier, also das ist einfach sowas von 2012, das werden wir natürlich alle nicht mehr machen, sondern eben mehr in Richtung Broad gehen, aber trotzdem dem Algorithmus noch weiterhin so einen kleinen Schubs geben und eben unterschiedliche Interessen auch austesten. Genau, was aber dadurch natürlich immer wichtiger wird, in der Vergangenheit schon wichtig war und jetzt einfach noch wichtiger wird, ist das Creative. Und du hast gefragt, wie erreiche ich weiterhin den richtigen Nutzer, ohne dass ich detailliertes Targeting anwende? Und das ist tatsächlich genau die Antwort. Also wirklich noch viel stärker den Fokus auf Creative zu legen, weil das ist am Ende eben auch das, was der Nutzer sieht. Den interessiert ja nicht, was habe ich jetzt für ein Targeting eingestellt? Das bockt den Nutzer nicht, der sieht das nicht. sondern der Nutzer sieht am Ende nur das Creative und reagiert auch nur auf dieses Creative. Von dem her ist das der größte Hebel, den wir aktuell haben. Und wir können natürlich die Targetings, die wir vorher genutzt haben, also wenn es jetzt zum Beispiel ein Sustainability-Targeting ist, das können wir über das Creative natürlich weiterhin spielen. Das heißt, wir nehmen, wenn die Sustainability-Interessen jetzt nicht mehr drin sind, dann können wir trotzdem das Creative eben auf Sustainability ausrichten. Und der Algorithmus erkennt dann, für wen ist das interessant, weil jemand eben zum Beispiel drauf klickt oder im Nachgang dann kauft, und spielt es dann anhand dieser gesammelten Daten an die richtige Zielgruppe aus. Das heißt, ich mache über mein Creative eigentlich weiterhin das Targeting.
Was halt super spannend ist, weil du hast halt immer noch eine granulare Zielgruppenansprache, nur du steuerst die Granularität auf einer anderen Ebene. Ne? Nur weil der, weil der Algorithmus jetzt irgendwie smarter ist oder besser ist als andere Maschinen, heißt es halt immer noch nicht, dass ich irgendwie mit ein und demselben Werbemittel, was so eine One Size Fits All alle anspricht, irgendwie nur weil die Maschine jetzt gut ist, irgendwie da Bäume ausreiße. Das heißt für euch, alle, die jetzt zuhören, die Anforderung wird zukünftig sein, ich brauche deutlich, 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 deutlich mehr Werbemittel, und ich bin extrem limitiert, wenn ich am Anfang der Kampagne ein festes Set an Creatives habe und da nichts mehr nachschieben kann, weil ich gar nicht weiß, ob ich tatsächlich alle erreiche und auch nicht darauf reagieren kann, weil wenn Meta Pattern erkennt, die auf Basis von Creatives irgendwie Rückschlüsse zulassen, wer denn die entsprechende Zielgruppe ist, da muss ich das natürlich auch so ein bisschen challengen, und da werden wir gleich auch im Detail drauf eingehen. Aber Creative ist der wichtigste Hebel. Das ist das Narrativ der Plattform. Das ist das Narrativ im Markt. Beschäftigt euch mit dem, was die Leute sehen. Das war noch nie unrelevant, weil ihr findet in einer Umgebung statt, die ist laut, da passiert viel. Ihr braucht die Aufmerksamkeit der Leute. Aber es ist eben nicht nur die Aufmerksamkeit der Leute, sondern es ist eben auch die Möglichkeit, dass die Plattform versteht, was ist auf dem Bild zu sehen, was steht da drauf, wie reagieren die Menschen drauf. Und das alles hat Einfluss darauf, wen ihr am Ende mit eurer Kampagne erreicht.
Ja, ganz genau.
Wenn wir jetzt sagen, das Narrativ ist, wir haben weniger Targeting-Optionen, du hast das eben so schön gesagt, ne? Noch ist es unser Job, auch die Kampagnen zu schalten. Der liebe Flo sagt immer, ja, dann gibt's den ROAS-Knopf und dann drückst du irgendwie drauf und die Kampagne ist fertig und du musst mir eigentlich nur noch den Content zuliefern. Ganz an dem Punkt sind wir noch nicht, das hattest du ja eben auch gesagt. Aber es ist absehbar, dass mit zunehmender Automatisierung und auch besserer Datenlage und sehr viel Power im Bereich KI, Bilderkennung und Videoerkennung, diese Automatisierung irgendwann an einem Punkt ist, dass Creative der einzige Hebel ist, um zu skalieren dann an der Stelle.
Genau.
Was funktioniert denn bei dir aktuell im Bereich Creative besonders gut? Gibt es da irgendwie so Evergreen Creative Formate, die du immer wieder mitnimmst, wo du sagst, die funktionieren vom Aufbau her gut? Das sind irgendwo so Dinge, die in jedem Setup, unabhängig vom Thema jetzt, in einem E-Commerce-Bereich funktionieren können. Nimm uns doch mal mit, was so deine Evergreen Formate sind, weil du ja auch die Creatives für deine Kunden tatsächlich erstellst. Mhm. Also du machst ja nicht nur das Kampagnenmanagement, sondern du wirst ja auch noch kreativ an der Stelle, dass du in die Umsetzung gehst. Was sind so die Formate, die immer funktionieren?
Ich glaube, das Wichtigste aktuell oder auch grundsätzlich ist eigentlich natürlich Trust aufzubauen. Und und dann muss man sich natürlich überlegen, okay, was sind jetzt Formate, mit denen ich immer besten Trust aufbauen kann? Und aktuell sehe ich da tatsächlich User-Generated Content als wichtigsten Hebel, weil wir ja eben auch mit Meta und auch also Insta eben eine Plattform haben, die sich immer stärker in Richtung Videoplattform entwickelt. Ne? Also spätestens als Reels quasi gelauncht wurde, sollte jedem klar sein, dass das irgendwie schon was, so eine kleine TikTok-Kopie ist, die da gelauncht worden ist. Und es gibt ja auch in letzter Zeit einfach immer mehr Updates, die Videos favorisieren. Mhm. Und von dem her gehe ich schon auch ganz stark aus, dass die Narrative, die Facebook oder Meta ja schon seit, keine Ahnung, 3 Jahren oder so spielt, dass eben Video sehr, sehr wichtig ist, jetzt auch tatsächlich dann in der Performance Realität wird, was ja lange nicht war. Lange war es ja dann eher so, dass tatsächlich eigentlich die Stills ein bisschen besser funktioniert haben. Mhm. Und jetzt ist die Entwicklung, die ich hier gerade sehe, mit den ganzen Features, die eben neu gelauncht werden, tatsächlich, dass eben auch Shortform-Video-Content extrem gut funktioniert. Und das eben dann als Kombination mit User-Generated Content. Das heißt, Video, Short-Form-Video-Content, der von der Marke selber gedreht worden ist, aber eben aussieht, als wäre er von Nutzern kreiert worden. Das ist User-Generated Content.
Also die Inszenierung, ne? Früher haben wir über das Targeting und die Zielgruppen gesprochen und haben gesagt, das ist People-Based. Jetzt ist quasi die Content-Erstellung People-Based. Die Content-Erstellung wandert halt weg, bricht mit sehr vielen CI-Richtlinien, die es da draußen so gibt. Das wird auch für Marken meiner Meinung nach eine extreme Herausforderung, User-Generated Content so aufzubauen, dass er immer noch die Authentizität hat, weshalb es eben User-Generated ist und nicht Brand-Generated, und aber dann trotzdem irgendwie bestimmte Vorgaben von Brand- und Markenrichtlinien beeinflusst oder bedingt oder sich in dem Rahmen bewegt.
Genau.
Das ist, glaube ich, eine sehr große Challenge, oder?
Genau. Also ich glaube, es ist, wenn wir versuchen würden, User-Generated Content tatsächlich von Usern drehen zu lassen, das ist sehr schwer. Da bekommst du dann irgendwie 3 bis 4 Minuten Videos, die aufgebaut sind, eher wie so ein YouTube-Review-Video oder so. Sowas funktioniert jetzt natürlich nicht ganz so gut auf den Social Plattformen, eben mit Reels und so weiter. Aber genau, ich glaube, es ist da wichtig, wirklich sich ganz genau ein Skript zu überlegen und das dann entweder eben zu briefen oder gar auch in-house zum Beispiel zu drehen. Genau, um da einfach wirklich qualitativ hochwertigen vom Inhalt her Content zu bekommen, der dann aber zum Beispiel mit einem Handy und so gedreht ist. Und ich glaube, der Grund, warum das so gut funktioniert, ist am Ende ja immer, dass es eben aussieht, als wäre es von Nutzern generiert. Florian Litters sagt ja auch, dass 92% der Konsumenten UGC, also User Generated Content, eben mehr vertrauen als klassischen Werbeanzeigen. Genau, also da sind wir auf jeden Fall nicht die Einzigen mit dieser Ansicht.
Ja, das Spannende ist ja tatsächlich nicht nur, dass Video ist ja Aufmerksamkeit stärker, die Plattform erzählt, dass das Narrativ geht dahin. Aber wenn wir uns mal angucken, was ich immer ganz spannend finde, wenn wir so Ad-Accounts uns auch in einem Audit vornehmen, ne? Also wo sind irgendwie Hebel und was wird gerade nicht gehebelt, dann ist halt häufig, wenn du dir einfach die Verteilung auf Impression-Basis anguckst, extrem stark zu sehen, ein Setup, was Video-Content bedingt, ist einfach auf dem Preisniveau schon günstiger, weil sie mehr Impressionen auf videospezifischen Platzierungen einsammeln können. Mhm. Und du hast halt auf den Plattformen, wenn ihr euch das mal anguckt, wo wird Werbung ausgeliefert, deutlich mehr Anteil von Platzierungen, wo halt auch nur Video oder Video besser funktioniert als statisches Bild. Und natürlich, wenn du mehr Inventar zur Verfügung stellst als Plattform, die du mit Video bedienst, dann bedeutet das für euch auch einfach langfristig, dass ihr zu deutlich günstigeren Preisniveaus die Reichweite einkauft, ne? Ja. Und das ist halt was man ganz spannend sieht, auch wenn man mal so ein Setup von statisch zu Bewegtbild umbaut, wie sich das dann verhält, wo dann die Impressionen auf einmal generiert werden, weil dann ist es halt nicht mehr so feedlastig, sondern dann ist es mehr im Story-Bereich, mehr im Reel-Bereich, da ist mehr Inventar, da scheinen Nutzerinnen und Nutzer aktiver zu sein, mehr Content zu konsumieren. Dadurch werden mehr Ad-Impressions generiert und das sorgt halt dafür, dass die Preise sinken. Also es hat auch tatsächlich eine technische Grundlage, weshalb Video gut funktioniert. Aber viele Marken, Ann-Kathrin, tun sich ja super schwer, mal mit dem Handy einfach draufzuhalten, irgendwie zu sagen, so, ich zeige jetzt mal das Produkt, stell das mal vor, oder auch einer Marke ein Gesicht zu geben, ne? Weil die Gefahr ja ist immer so, ja, was machen wir denn, wenn das Gesicht uns weg ist, ne, kündigt, nicht mehr uns zur Verfügung steht, auf einmal unfassbar viel Geld möchte, so, ne, also du knüpfst natürlich dann auch deine Werbung an bestimmte Gesichter beispielsweise, was natürlich auch erstmal entschieden werden muss, dass das der richtige Weg ist, meiner Meinung nach, ich gehe da voll mit, ist der unausweichlich und du musst Personen haben, die über dich sprechen oder halt dir Content Creator einkaufen.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist einfach so die neue Art, auch auf den Plattformen zu kommunizieren. Und es war schon immer gut, mit neuen Bewegungen mitzugehen, da auch einer der ersten zu sein, die das adaptieren. Also ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und wie du auch sagst, es hat auch irgendwie einen technischen Grund. Und gerade zum Beispiel splitte ich auch sehr viel Reels als Kampagnen aus, also normalerweise würde ich quasi meistens All-Placement-Kampagnen machen, die quasi auf allen Platzierungen eben ausspielen, aber es lohnt sich, vor allem in bestimmten Segmenten aktuell sehr, wenn man tatsächlich auch einfach eine Kampagne baut, die nur auf Reels ausspielt und da dann eben User-Generated Content zum Beispiel nutzt, weil da die CPMs natürlich noch deutlich niedriger sind, weil, wie du sagst, das machen noch nicht so viele Marken. Von dem her ist da der Wettbewerb eben noch nicht so hoch und die CPMs dadurch deutlich niedriger. Von dem her lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze mal anzutesten und da einer der Ersten zu sein, die das machen.
Testen. Also separate Reels-Kampagnen buchen, gucken, was da funktioniert. Macht euch mit dem Format vertraut. Passt auf die Safe Zones auf. Reels sieht nochmal anders aus. Es gibt bestimmte Elemente, die drauf liegen. Da müsst ihr gucken, dass die da nicht wichtige Punkte vom Creative verdecken, ja. Aber das Format ist sicherlich geeignet, um angetestet zu werden und die Learnings lassen sich auch gut auf andere Plattformen, wie beispielsweise TikTok übertragen oder umgekehrt.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, da kann man auch einfach unterschiedliche Formate, die man auf den unterschiedlichen Plattformen eben nutzt, austauschen und einmal antesten. Aber wie du sagst, halt auch die Safe Spaces achten, das ist natürlich ziemlich wichtig. Sieht man immer wieder, dass das nicht ganz immer gemacht wird. Ja. Genau, und natürlich auch ganz, ganz arg wichtig, für Sound-Off optimieren. Das heißt, bitte unbedingt Overlays nutzen, weil in Reels zum Beispiel oder in Stories auch vor allem gibt es natürlich keinen Space, wo ich jetzt noch Text unbedingt hinschreiben kann. Deswegen unbedingt Overlays drüberlegen, was auch super gut funktioniert bei Reels. Merkt man ja auch, wenn man es organisch eben konsumiert, sind diese schnellen Cuts. Mhm. Das heißt, da unbedingt auch darauf achten, dass man einfach Cuts drin hat, Transitions drin hat, wenn das dann geht und die einfach so schneidet, dass das fürs Auge anspruchsvoll ist, sodass man eben das dran bleibt und es aufmerksamkeitsstark ist. Tatsächlich, meine Kunden und auch wir drehen User-Generated Content wirklich mit dem Handy, also weil es einfach so auch am authentischsten aussieht und es geht halt schnell, es ist am kostengünstigsten auch von der Produktion und ich glaube, es lohnt sich da auch tatsächlich einfach unterschiedliche Ansätze zu testen, also dass man mal unterschiedliche Einstiege testet. Jetzt gerade im E-Commerce-Bereich ist es natürlich gut, wenn man am Anfang einmal das Produkt in die Kamera streckt, also da bitte nicht mit irgendeinem spannenden Storytelling Einstieg starten, vor allem im E-Commerce, sondern wirklich mit dem Produkt, Product First immer starten, Overlays zu überlegen, mal Voice-Overlays auch testen, Musik testen und da wirklich kreativ werden. Und lieber auch, wenn etwas funktioniert, wie immer darauf iterieren, statt ganz viele unterschiedliche neue Ansätze zu testen. Weil das ist natürlich in der Produktion deutlich aufwendiger, immer wieder neue Konzepte zu testen, wie dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier so ein Evergreen-Format, wie du vorher sagtest, und baue da einfach ein paar Iterationen drauf, weil da weiß ich, dass das funktioniert.
Dann hat man auf einmal Creatives, die ein Jahr lang durchlaufen und funktionieren.
ein Jahr lang durchlaufen und dann ganz viele weitere Optionen oder Varianten eben hat, genau zu dem Creative, genau.
Mega spannend. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben neues Narrativ, das Thema geht voll Richtung Creative und Visualisierung, Botschaften, granularer auf Zielgruppen abstimmen. Wir haben jetzt Zielgruppen, die ja trotzdem sehr divers sind, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wir müssen ja trotzdem das Funnel-Modell hatte ja immer zugrunde, dass man sagt, okay, wir hangeln uns so ein bisschen anhand der Customer Journey da ab oder ne, dahin, wo die Person gerade ist. Jetzt dreht sich das ja so ein Stück weit, weil wir sagen, okay, wir können nicht mehr genau definieren, wo die Person jetzt vielleicht gerade in der Customer Journey ist, sondern wir müssen gucken, über Sprache und Ansprache und unterschiedliche Motivatoren die Leute dort abzuholen, wo sie sich gerade im Funnel befinden. Nur der Funnel ist halt kein technischer Tag mehr oder irgendein Pixel, sondern im Prinzip ein State of Mind. Also wo ist diese Person gerade gedanklich, wenn wir sie erreichen? Wie baut man das denn dann creative-seitig auf, sodass man ja seinen Funnel an der Stelle tatsächlich nicht mehr technisch über Tofu, Mofu, Bofu abgrenzt, sondern über Creatives?
Ja, genau, also ich würde tatsächlich auch technisch noch weiterhin jedenfalls versuchen, es über Tofu, Mofu, vielleicht dann auch Bofu abzutesten, aber eben nicht mehr so granular wie früher, also nicht mehr dann mit unterschiedlichen, ganz vielen unterschiedlichen Adsets, die alle sich von der Tageanzahl dann im Retargeting unterscheiden. Also das würde ich nicht mehr machen. Ich würde es trotzdem noch versuchen, tatsächlich über die unterschiedlichen Funnel-Stufen, aber wie du eben sagst, es gibt diese Grenzen nicht mehr so wie davor, weil wir gar nicht mehr tracken können, wer ist denn in welcher Funnel-Stufe. Also jedenfalls nicht mehr so genau wie früher. Und wichtig ist natürlich im Top-Funnel, dass man da eben erstmal den Nutzer da abholt, wo er ist. Ne? Also der kennt halt meistens die Marke nicht. Und der weiß eigentlich auch gar nicht, was er für ein Problem hat. Deswegen ist es halt eben wichtig, ihm oder ihr auch erstmal das Problem zu erklären. Also so, vor welchem Problem stehe ich gerade? Einmal erklären, was ist das Problem und wie kann ich das eben mit dem Produkt lösen? Also zum Beispiel zu sagen, okay, Zahnbürsten, also Handzahnbürsten zum Beispiel, kreieren x Tonnen Plastikmüll pro Jahr in Deutschland. Eine elektrische Zahnbürste, die eben ohne Plastik ist, die löst natürlich dieses Problem. Dann im Mofu, also im Mid-Off-Funnel eben zu sagen, okay, wieso soll ich dann jetzt genau diese Zahnbürste zum Beispiel eben kaufen? Und da dann wirklich auch stärker auf die USPs, also die Unique Selling Points eben einzugehen, weil sie halt eine Akkulaufzeit von x Wochen hat und so weiter. Und im Bottom-of-Funnel dann stärker auf diese Kauftrigger eben einzugehen. Ne?
Das, was ja ganz spannend ist, auch in diesen Funnel-Stufen, man hat ja vorher immer vermutet, dass diese Person dann schon diesen Gedankengang gegangen ist. Ne? Also einfach nur, weil sie sich das Pixel an der Stelle eingefangen hat, hat die jetzt auf jeden Fall das Problem verstanden und auf jeden Fall den Need nach diesem Produkt irgendwie entwickelt. Und dann hat man sie frequenzseitig so lange beschossen, bis sie sich entschieden hat, das Produkt zu kaufen. Das ist natürlich auch immer eine Illusion gewesen, ein Stück weit den Funnel an der Stelle so scharf abgrenzen zu können und diese Botschaften zu haben und einfach mal zu sagen, so okay, wir zeigen halt Leuten, die sich vielleicht mit dem Thema beschäftigt haben, mal noch weitere Features von dem Produkt, wo bestimmte Schmerzpunkte gelöst werden, ne? Wie jetzt, keine Ahnung, hat eine längere Laufzeit als alle herkömmlichen elektrischen Zahnbürsten im Markt. Das setzt ja voraus, dass diese Person sich an irgendeiner Stelle damit schon mal befasst hat. Meta weiß das vermutlich besser als wir selber.
Genau, ja. Ja, also wie du sagst, es gibt eben diese ganz scharfen Abgrenzungen nicht mehr. Wichtig ist, dass man, denke ich, Creatives hat, die auf unterschiedliche Dinge einzahlen und technisch kann man dann zum Beispiel auch einen Top-of-Funnel gedachtes Creative natürlich im Mid-of-Funnel testen. Also das genau hat aber auch früher schon stattgefunden, genau wie du sagst.
Was sind so deine Best Practice? Also wenn man jetzt sagt, okay, was ist das Problem des Nutzers? Ne? Das ist ja eine sehr abstrakte Herangehensweise, weil es ja bedingt, dass wir die Nutzer sehr gut kennen. Mhm. Wie identifiziert ihr für bestimmte Produkte, beispielsweise jetzt das Bienenprodukt, von dem ich noch nie gehört habe? Ich habe keine Ahnung, was das kann. Wie baut ihr sowas auf? Ne? Also angenommen, ich müsste jetzt die Nachfrage nach diesem Produkt entwickeln. Was für eine Problemlösung? Also wie kommt ihr denn auf die unterschiedlichen Argumentationsstränge, um bestimmte Problemlösungen dann aufzuzeigen?
Also ich glaube, du hast das Wichtigste eigentlich schon gesagt. Man muss eben darüber nachdenken, was ist denn überhaupt das Problem des Nutzers? Weil den Nutzer interessiert natürlich nicht vordergründig das Produkt, sondern der Nutzer, der möchte einfach nur auf Instagram sein und der hat irgendein Problem. Zum Beispiel im Winter kann das eben sein, dass man halt natürlich im Winter öfter krank wird. Und was eben wichtig ist in Creatives und was aus meiner Sicht auch tatsächlich performante von nicht performanten Creatives unterscheidet, ist, dass performante Creatives das Problem des Nutzers triggern und das Problem des Nutzers dann lösen. Das heißt, performante Creatives beschreiben keine Unique Selling Points, wie jetzt zum Beispiel also bei B-Drop, unserem Kunden in dem Bienen-Superfood-Bereich, wäre das zum Beispiel bei Manuka-Honig ein MGO-Gehalt von 400 plus. Das ist ein USP, das ist, bedeutet, dass es ein qualitativ sehr hochwertiger Manuka-Honig ist, ne? Mit einer sehr, sehr hohen Wirkung, das beschreibt dieser 400 plus MGO-Gehalt. Also erstmal weiß ich als Nutzer natürlich überhaupt nicht, was so ein MGO-Gehalt ist.
Ich würde gerade sagen, was?
Weiß ich jetzt halt auch nicht, was mir das bringt. Also das interessiert mich als Nutzer natürlich nicht. Sondern als Nutzer scroll ich durch Instagram und mir ist kalt, ich laufe auf der Straße und gerade habe ich einen Kratzen im Hals. Und deswegen ist es natürlich gut, den Nutzer dann so abzuholen und zu sagen, hey, du möchtest gesund durch den Winter kommen, statt ständig krank auf der Couch zu liegen, hol dir jetzt unser Manuka-Honig und gib deiner Gesundheit einen Boost. Und dann versteht er oder sie, versteht dann, aha, okay, der Manuka-Honig, der ist also gut, wenn ich im Winter gesund sein will, weil der mir nämlich hilft. Und danach kann ich ja immer noch auf die USPs eingehen und immer noch sagen, ja, okay, du guck mal, das liegt jetzt an dem MGO-Gehalt, dass eben dieser Manuka-Honig so hochwertig ist. Das heißt wirklich hier, David Ogilvy sagt, you need to do your homework. Also wirklich zu überlegen, das sind die USPs, das sind die Eigenschaften des Produkts. Was sind dazu passend, aber dann die Probleme? Und da gilt es eben, und das ist ja auch der große, große Vorteil an Meta-Advertising, dass man testen kann, welche Problemstellungen, die ich anspreche, funktionieren eigentlich am besten für das Produkt. Ja. Und genau das ist die Herangehensweise, die wir nutzen. Das heißt, wir brainstormen im Prinzip zu den Produkten unterschiedliche Problemstellungen und bilden die dann jeweils in Creatives ab. Und die Problemstellung, die dann am besten performt, die nehmen wir und bauen darauf dann weitere Iterationen oder unterschiedliche weitere Creatives. Also wenn jetzt zum Beispiel das Gelee Royal eben sehr gut für Energie ist, Energiegewinnung des Körpers und aber auch sehr, sehr gut für die Schönheit, für der Haut, für weniger Falten und für einfach eine glattere Haut, dann testen wir eben diese ganzen unterschiedlichen Lösungen auf Probleme ab und nutzen am Ende die, die am besten performt hat.
Aber ganz spannend ist ja eigentlich Ann-Kathrin auch an der Stelle, ne? Ich meine, Facebook Meta hat immer gesagt, wir machen irgendwie People-Based Marketing, ne? Also beschäftigt euch mit den Rezipientinnen und Rezipienten eurer Anzeigen. Die Plattform gibt's jetzt seit 15 Jahren, 16 Jahren. Viele Millionen Euro, Milliarden Euro werden ausgegeben in Werbung auf der Plattform. Ich habe das Gefühl, dass viele Firmen sich schwer tun, von ihren stark ausgeklügelten USP-Argumentationen hin zu einer kundenzentrierten Kommunikation zu switchen, um dann überhaupt mal zu sagen, so, ne, die Jeff Bezos-Methode, wir haben hier irgendwie einen Stuhlkreis und ein Stuhl ist irgendwie frei und wir stellen uns vor, da ist unser Kunde, was würde der jetzt dazu sagen, wenn wir das so und so verändern würden? Das Pendel schwingt so ein bisschen zurück, einfach weil, ne, wir jetzt als Performance-Marketer nicht mehr die Geschichte erzählen können, hier mit Tracking da und Pixel da und Custom Audience und so, weil das funktioniert halt viel besser, wenn man es automatisieren lässt, aber wir werden immer noch gebraucht, und das ist für mich auch wichtig, weil wir die grundlegenden Prinzipien dieser Werbeplattform immer noch, also die sind nicht überholt, ja, die funktionieren absolut. Immer noch. Ne? Es bringt mir jetzt nicht irgendwie ein High-Polish 4K Creative irgendwie reinzuschmeißen, dann funktioniert das auf jeden Fall, sondern es muss halt wahrgenommen werden und es muss auf einer empathischen Ebene die Leute irgendwie triggern oder motivieren, eine bestimmte Handlung vorzunehmen. Das hat sich die letzten Jahre einfach nicht verändert. Ja. Wir sprechen immer über Veränderung, aber an der Stelle ist es komplett das gleiche Game wie schon vor 12 Jahren, nur dass sich Unternehmen und die klassischen Werber damit extrem schwer tun.
Ja, ganz genau. Am Ende ist es nichts anderes als Psychologie, die es eben gilt, also auf der Plattform richtig umzusetzen. Das heißt, wirklich sich Herangehensweise und Konzepte für die Creatives zu überlegen, die würden sicherlich auch out of home oder sowas funktionieren oder in anderen Plattformen, aber sie eben dann auf die Plattform zu münzen und anzupassen, über User-Generated Content zum Beispiel. Und auch was noch zum Thema Psychologie ich sehr interessant finde, dass es ja tatsächlich so ist, dass wirklich diese Problemstellungen hervorzuheben, ja, also was ist ein Problem, das ich lösen möchte, das funktioniert einfach besser, wie wenn ich etwas Positives kommuniziere. Das heißt, es funktioniert wirklich besser, ein Problem zu lösen, wie jemand etwas Gutes in Aussicht zu stellen, weil Menschen eben dreimal mehr motiviert sind, was zu verändern, wenn sie einen Verlust vermeiden wollen, wie was zu gewinnen. Und genau deswegen funktioniert halt auch diese Formel, negative Vision, positive Vision und dann erster Step hin zur positiven Version. So.
Wir werden irgendwann mal, glaube ich, so eine Dialektfolge machen.
Genau.
Und dann schwätzen wir halt ganz halt badisch. Schon egal.
Genau. Ja. Das ist schon egal, gell?
Um dabei zu bleiben, wir haben jetzt gesagt, okay, People-Based ist halt irgendwie das A und O an der Stelle. Wir sehen sehr häufig in den Accounts auch da tatsächlich erstmal so, dass man ein Umdenken hinbekommen muss und das schon ein extrem großer Hebel sein kann. Aber häufig ist auch ein Problem, was draußen existiert, wenn es in die Optimierung geht. Wenn wir jetzt mehr Creatives haben, ab wann tausche ich die denn aus? Auf welche Metriken muss ich mich fokussieren, wenn ich mir irgendwie die Werbung oder die Werbewirkung oder die Wirkung der Werbemittel zeigen lassen möchte? Sind Creatives schon abgenutzt? Ab welchem Zeitpunkt muss ich neue reinschmeißen? Wie entscheidest du, wann du Werbemittel tauschst? Weil wenn wir jetzt über Mofu, Bofu und Tofu Creatives sprechen, mit unterschiedlichen Triggern, unterschiedlichen Aufbauten, vielleicht sogar unterschiedlichen Formaten, dann müssen wir ja trotzdem irgendwie gucken, was ist die Bewertungsgrundlage und wann nehme ich neue rein und wann schalte ich alte aus?
Ja, genau, also du hattest so ein bisschen nach einem Prozess gefragt, also wie ich das entscheide, im Prinzip, ich schaue mir auf einer durchgehenden Basis eigentlich an, wie performen natürlich die Creatives und wenn ein Creative bei mir 14 Tage ungefähr live ist, ist aber unter Durchschnitt performt, dann schmeiße ich das Creative raus. Ich guck mir das wirklich von beiden Seiten an. Also es gibt ja Creatives, da wird gar kein Spend drauf ausgegeben. Dann gibt es Creatives, da wird extrem viel Spend drauf ausgegeben. Heißt aber nicht unbedingt, dass die gut performen. Ne? Also performen im E-Commerce wäre dann ja natürlich, wie viel Sales generieren die eben. Und wenn jetzt ein Creative, was ja natürlich, oder wenn jetzt ein Creative eben viel Spend bekommt, aber trotzdem einen ROAS unter eben den DurchschnittsROAS des Accounts hat, oder dem ZielROAS des Accounts hat, dann wird das Creative trotzdem ausgemacht. Das passiert ja tatsächlich ziemlich oft, weil es dann zum Beispiel so einen Ask Against Them Creative oder so ist, das eben sehr, sehr stark polarisiert oder so und man dann ganz viele Kommentare drunter hat, was dann dazu führt, dass es ja viel Engagement und dann will der Algorithmus das natürlich auch stärker ausspielen. Das heißt, diese Kandidaten hat man tatsächlich sehr oft und die schalte ich dann, sobald die Performance eben schlecht wird, auch aus. Und da ist zum Beispiel dann auch bei der Creative Fatigue, ne, erkennt man daran, dass eben ein Creative, was sehr viel ausgespielt worden ist, dann aber irgendwann nicht mehr performt, das nennt sich dann ja Creative Fatigue und dann nimmt man das Creative raus. Gleichermaßen schneide ich aber auch von unten ab im Prinzip, wenn etwas ein Creative keine Auslieferung bekommen hat, nach 14 Tagen oder teilweise auch schon nach 7 Tagen, es kommt immer so ein bisschen drauf an, dafür gibt es nicht diese eine perfekte Regel natürlich, aber so nach 14 Tagen wird das Creative dann rausgemacht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es danach irgendwann doch noch richtig gut ausgespielt wird und performt, einfach extrem niedrig ist, erfahrungsgemäß.
Nee, die Frage, die ich mir dann direkt stelle, wenn du halt Always-On-Setups hast und die Sachen laufen lässt und du schaltest Sachen aus, buchst du dann neue Werbemittel aus einer Testkampagne hoch, also dass du schon mal Sachen hast, die vorher angelaufen sind, oder schmeißt du komplett neue Creatives dann rein?
Das kommt total auf Setup an und auch auf das Budget, das wir haben. Bei kleineren Setups habe ich keine Testing-Kampagnen, einfach weil der Kunde halt nicht 75 Euro daily für eine Testing-Kampagne hat. Bei großen Setups sieht das Ganze natürlich anders aus, wo wir dann wirklich so über 2.000, 3.000, 4.000 Euro am Tag oder so sprechen. Und da lohnt es sich natürlich schon, vor allem wenn man viele Creatives hat, einfach eine Testing-Kampagne aufzusetzen mit einem Open-Targeting zum Beispiel drin und dann einfach neue Creatives so 7 Tage lang ungefähr zu testen und dann nur die Creatives, die gut performen, eben in das bestehende Setup mit reinzunehmen. Das lohnt sich aber einfach nicht für jeden Kunden und ist natürlich dann auch immer wichtig, budgetär einmal davor abzuklären, Genau, also mache ich jetzt nicht bei jedem Kunden, aber bei großen Setups lohnt sich es auf jeden Fall. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist, ist natürlich das Naming bei sowas, weil sonst weiß ich ja eigentlich gar nicht, wann habe ich die Creatives reingepackt und wie lang laufen die jetzt schon. Das heißt, auch hier, wie überall, ist es unglaublich wichtig, die richtig zu benamen.
Ja, sonst wird's übel. Das ist dann immer noch der Punkt, wo man sagt, habe ich doch eine Person, die irgendwie Plan hat an dem Account arbeiten lassen, oder ist einfach Wildwuchs. Ne, so am Naming-Account ist wie so die Handschrift oder so wie der Strich von einem Künstler oder von einer Künstlerin, ne, wo man sagt, so, okay, das ist halt jetzt nicht einfach so reingeschmissen, sondern das hat halt schon Struktur. Gerade bei der Auswertbarkeit, genau. Thema Naming-Convention, kann man nicht oft genug predigen. Ann-Kathrin, zum Schluss die Frage, wenn wir jetzt sagen, wir haben das Thema voller Fokus auf Creative, Update zum Thema Kampagnenmanagement, was sind die Hebel? Du bist in einem Bereich unterwegs, gerade der E-Com, Direct-to-Consumer-Bereich, wenn es um diese Marken geht, der ja häufig das Narrativ der Skalierung benutzt. Ne? Also wie kann ich jetzt so einen Account scalen oder wie kann ich ihn ausbauen? Früher war es ja häufig so dieses Thema, okay, ich mache das halt über einfach mehr Menschen. Ne? Also ich habe irgendwie so diese horizontale Skalierung, dass ich sage, ich nehme neue Audiences dazu, ich baue eine Lookalike, ich mache da eine 10% Lookalike, da noch eine Value Base, da noch dies und das. Ja. Wie skaliert man denn heutzutage einen Account im Sinne, dass ich neue Nutzergruppen erreichen möchte, die ich vorher vielleicht noch nicht erreicht habe?
Ja, genau. Also weiterhin oder auch hier extrem wichtig eben das Creative, einfach weil es eben auch unterschiedliche Zielgruppen anspricht, wenn du unterschiedliche Arten von Creatives hast. Das heißt, wenn mich jetzt zum Beispiel Sustainability ansprechen würde als Thema, dann spricht jemand anders vielleicht die Schnelligkeit eines Autos oder so an, ne? Also wirklich einfach unterschiedliche Themen erstmal zu spielen, unterschiedliche Problemstellungen durchzutesten, wie jetzt, was ich auch vorher bei Propolis gesagt habe, oder bei V-Drop gesagt habe, wo es dann eben darum ging, für was nutzen wir jetzt Gilet Royal, welche Problemstellung bedient es, also hier wirklich unterschiedliche Problemstellungen auch im Creative-Bereich eben anzutesten und dann eben auch ganz wichtig, unterschiedliche Content-Arten anzutesten. Das heißt, nicht nur diese ganz, ich sage mal, polished, weiß ich jetzt kein gutes deutsches Wort dafür, ja. Hochglanz. Brand-Creative, sondern eben auch wirklich mal User-Generated-Content anzutesten, mal Branded-Content anzutesten. Das heißt also, wenn Influencer was posten, kann man das ja auch über die Werbeanzeigen im Ads-Manager dann einbuchen, wenn sie einem die Freigabe dafür dann geben. Das anzutesten kann oft sehr gut im Mix performen oder dann zum Beispiel Passion Page Creatives noch mit reinzunehmen. Das heißt, Ads über andere Pages auszuspielen, die jetzt nicht die Brand Page sind, sondern zum Beispiel eine Magazin Page oder so. Und da wirklich so einen guten Mix hinzubekommen. Und Mix auch bei den Formaten. Das heißt, jetzt nicht nur Statics zu nutzen, nicht nur Short vom Video zu nutzen, sondern wirklich einen Mix. Nicht nur Link-Ads zu nutzen, sondern wirklich einen Mix und Karussell-Ads, Collection-Ads und Co. mit reinzunehmen und einfach wirklich sich ganz breit aufzustellen. Weil das größte Problem, das viele so, ich glaube, in der Denkweise irgendwie haben, ist, dass es halt einfach sehr, sehr eindimensional oft in den Accounts aussieht. Also man findet dann etwas, was halt gut funktioniert und man denkt dann so, okay, diese Richtung funktioniert sehr gut und denkt aber dann gar nicht mehr um die Ecke. Was könnte ich noch ausprobieren? Welcher Ansatz könnte noch funktionieren? Und ich glaube, da ist einfach wichtig, sich sehr diversifiziert wirklich aufzustellen und da auch immer wieder neuen Input mit reinzubekommen.
Mega spannend. Ich glaube, das, was jetzt nach 45 Minuten geballter Nerds Ann-Kathrin Meta-Advertising Know-How-Power bei euch, die jetzt hier zuhören, definitiv hängen bleiben muss, ist, dass ich halt durch die technischen Veränderungen im Setup und auch auf der Plattform einfach andere Wege gehen muss. Ich muss halt meinen Fokus shiften, ich muss anders an die Sache rangehen. Andrew Foxwell hat es auf dem Adscamp vor 2 Jahren gesagt, ne, du musst akzeptieren, dass du nichts weißt. Wir sind gerade in einer Situation, dass wir deutlich weniger wissen noch als in der Vergangenheit und zusätzlich die Anforderung haben, dass wir Ressourcen brauchen, die uns Inhalt zuliefern. Wenn ihr selber dabei seid, Creatives zu erstellen, dann wird das euer Tagesgeschäft sein. Ihr müsst euch stärker mit dem Thema Value Proposition Canvas auseinandersetzen, Problemstellungen identifizieren, Problemlösungen visualisieren, kommunizieren. Und ich finde das auch sehr spannend, Ann-Kathrin, dieses Thema, du hast es hier dabei, auch im letzten Punkt, Branded Content, ne? Du bindest Influencer rein. Wir sprechen ja gar nicht mehr von Influencern. Das sind ja nur noch Creator, so Content Creator. Das heißt, es sind nicht mehr die Personen, die über ihre Reichweite am Ende monetarisieren, sondern wahrscheinlich so, dass, oder aus dem Grund, weil sich ein Unternehmen den Style und die Optik und die Art, wie der Inhalt erstellt wird, einkauft und nicht mehr zwingend nur die Reichweite, weil wenn wir jetzt dann weitergehen von, ne, keine Ahnung, Social Graph ist nicht mehr entscheidend und du erreichst halt einfach losgelöst von deiner normalen Audience Size Menschen einfach auf Basis der Inhalte, die du erstellst, weil im organischen Bereich findet das ja genauso statt, dann ist es auch witzig, wie diese ganzen Auswirkungen, wenn man das mal weiterspinnt und weiterdenkt, auch Auswirkungen hat auf die Art, wie wir Kampagnen planen, wie auf einmal ein ganzer Berufszweig anders heißt, weil es sind halt nicht mehr die Influencer, sondern die Creator. Und wir sind gerade in der Transformationsphase vielleicht auch von Meta, wo wir nicht wissen, wie lange die Art des Advertisings wirklich noch manuellen Impact oder einen manuellen Aufwand bei uns auslöst. Aktuell ist es noch so, es ist nicht weniger aufwendig, die Kampagnen zu managen, nur weil jetzt der Fokus aufs Creative liegt. Die Schwerpunkte haben sich verlagert. Und das ist wichtig, dass das in euren Setups eben auch ersichtlich wird. Und wenn ihr für Kunden arbeitet, müsst ihr euren Fokus auf das Thema, welche Botschaft, welches Werbemittel, welches Format können wir weiterentwickeln und nicht, welche Zielgruppe kann ich jetzt noch antesten, weil am Ende ist Meta deutlich schlauer, was Zielgruppensegmente angeht, als jede einzelne Interessenseinstellung, die wir irgendwie vornehmen könnten, weil wir über ein cooles Persona-Modell gestolpert sind oder so.
Absolut. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können.
Es ist mir ein Anliegen, weil wir reden sehr viel darüber und wir werden auch in den nächsten Folgen dieses Thema häufiger aufgreifen. Dir an dieser Stelle, Ann-Kathrin, erstmal vielen Dank für diesen Deep Dive in das Thema, wie du auch von Plattformseite auf Kundenseite gewechselt bist und jetzt auch im ersten Jahr deiner Selbstständigkeit diese Themen und auch diese Strukturen in Kundenaccounts erfolgreich implementiert hast. Vielen Dank für den ganzen Know-how-Transfer an der Stelle, den ehrlichen, transparenten Einblick in die Art, wie du arbeitest, und vielen Dank für deine Zeit. Es war dein erster Podcast, du hast das super gemacht.
gerne, vielen Dank dir. Ich fühle mich geehrt, eingeladen gewesen zu sein, und wie immer macht Spaß, mit dir zu sprechen, und ja, bis ganz bald.
Danke dir. Wenn ihr noch Bock auf mehr Nerds-Inhalt habt, ihr findet uns auf Spotify natürlich, lasst mal eine Bewertung da. Podcasts auf Spotify können jetzt bewertet werden. Und wenn du es bis jetzt zu diesem Punkt durchgehalten hast, uns zuzuhören, an dieser Stelle ein bisschen Werbung für uns selber. Wir haben ganz, ganz viele offene Jobs auf unserer Seite. Wir suchen neue Nerds. Neue Nerds braucht das Land. Wir wollen noch viel mehr Nerds werden. Checkt die Jobseite auf dienerds.com/jobs. Ich freue mich, wenn wir bald sprechen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.